eben nicht vor. Aber es gibt sie. Es gibt alle größeren traditionellen Freikirchen in Leipzig. Aber Sie können sich vorstellen, dass das, was ich Ihnen jetzt vortrage, auch wesentlich geprägt ist durch meine Erfahrungen, die ich da in den letzten 20 Jahren angesammelt habe. Am Anfang war es so, dass ich natürlich meine Vorlesungen, so wie ich sie in Heidelberg gehalten habe und Mannheim, auch in Leipzig vorgetragen habe. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass das so ohne weiteres sich gar nicht übertragen ließ und musste dann die Vorlesungen und auch Seminare im Laufe der Zeit verändern, umschreiben. Ich würde sagen, dass mein Blick dadurch natürlich der Blick eines ostdeutschen Hochschullehrers geworden ist, aber ich denke manchmal, dass der ostdeutsche Blick den Westdeutschen helfen könnte, die Situation der Kirchen ungeschminkter vielleicht zu sehen, als das sozusagen von hier aus möglich ist. Die DDR-Kirchen, jetzt speziell die evangelische Kirche, aber das gilt sicher auch für die Freikirchen und für die römisch-katholische Kirche, die haben natürlich Erfahrungen sammeln müssen als Minderheit in einer Gesellschaft, wo ja im Grunde genommen der Staat am Anfang jedenfalls erklärtermaßen versucht hat, das Christentum auszulöschen. Und das ist doch ein Erbe, das eigentlich hätte fruchtbar gemacht werden können für Menschen, für die Christenheit im Westen. Ich gebe aber zu, als ich vor 20 Jahren nach Leipzig kam, war ich eigentlich der Überzeugung, es würde mir natürlich zusammen mit anderen gelingen, die Bevölkerung wieder zu Christen zu machen. Ich bin gar nicht damals auf die Idee gekommen, dass es umgekehrt werden würde. Ja, dass sozusagen die DDR-Situation jetzt in religiöser, in christlicher Hinsicht der Maßstab werden würde auf Dauer auch im Westen. Also das ist für mich auch bis heute eine ziemlich erschütternde Erfahrung, die ich da machen musste. Dass es uns nicht gelungen ist, obwohl das ja eigentlich nur 17 Millionen Menschen sind, ja, und im Westen sind viel mehr, 60 Millionen und noch mehr. Aber es ist diesen 17 Millionen Menschen irgendwie gelungen, das ist jetzt etwas holzschnittartig gesagt, gebe ich zu, ihr Standpunkt gegenüber Religion, gegenüber christlichem Glauben irgendwie zur Norm auch im Westen werden zu lassen. Es ist noch nicht so weit, aber wir gehen mit Sturmschritten, fürchte ich, auf diese Situation zu. Und das ist, was mich so beunruhigt und deswegen habe ich auch überhaupt nur dieses Buch geschrieben, aufgrund dessen ich ja jetzt hier eingeladen worden bin. Also das sind ein paar persönliche Vorbemerkungen. Es soll ja dann auch noch ein bisschen Gespräch geben, sodass wir da gerne auch darüber reden können. Jetzt also erster Punkt 4, theologisch-spirituelle Grundentscheidungen. Ich möchte mit dem ersten Unterpunkt Haltung der Dankbarkeit beginnen. Ich denke, wenn wir über die Zukunft der Kirchen miteinander nachdenken, sollten diese Überlegungen aus einer Haltung der Dankbarkeit erwachsen. Für das, was Gott durch die christlichen Kirchen, dem Einzelnen und der Gesellschaft insgesamt in der Vergangenheit geschenkt hat. Ich glaube ja, dass Deutschland ohne die christlichen Kirchen überhaupt nicht denkbar wäre. Und dass so viele Menschen gerne in Deutschland leben wollen, ist ja eigentlich ist ja erstaunlich, hätte man sich vor 80 Jahren nicht träumen lassen. Ja, da waren die Deutschen die Outcasts. Aber jetzt ist das anders geworden und ist doch eigentlich auch ein Kompliment an Deutschland. Ich weiß, dass das auch mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. Aber es hängt doch wahrscheinlich auch mit dem christlichen Erbe zusammen, dass so viele Menschen bei uns leben wollen. Ich habe übrigens diese Haltung der Dankbarkeit und mir ist bewusst, dass die meisten Menschen, die an christliche Kirchen oder überhaupt an Christentum in unserem Land heute denken, nicht auf den Gedanken kämen, dafür dankbar zu sein. Es herrscht die Kritik, vielleicht sogar der Hass gegenüber den Kirchen im Moment im öffentlichen Gespräch vor. Aber ich habe diesen Gedanken der Dankbarkeit von Dietrich Bonhoeffer übernommen, der im Gefängnis festgestellt hat, dass Dankbarkeit die unerlässliche Voraussetzung für klare und ruhige Gedanken sei. Also Dankbarkeit als Voraussetzung, um ruhig und klar zu denken. Und damit ist also kein sentimentales Gefühl gemeint, sondern ein in konkreten Erfahrungen und Hoffnungen begründeter Lebenshorizont, der vom persönlichen Leben ausgehend gesellschaftliche Dimensionen mit umfasst. Und ich glaube tatsächlich, dass wir nur in dieser unaufgeregten Nüchternheit in Zukunft die notwendigen Einsichten gewinnen können, die der Christenheit, den Kirchen in Deutschland eine dauerhafte Zukunft ermöglichen. Zweiter Unterpunkt: Auftragsgewissheit. Der Auftrag, das Evangelium in allen nur möglichen Formen zu verkündigen, bleibt völlig unabhängig von der Größe und der Gestalt einer Kirche alle Zeit in Kraft. Ich weiß, dass es sicher eine Reihe von Kollegen von mir gibt, die das so nicht sehen mehr, die sich längst vom Missionsbefehl sozusagen verabschiedet haben. Aber wenn wir den Missionsbefehl, das ist ja sozusagen der letzte Wille Jesu, ernst nehmen, dann ist es ganz klar, dass von dieser Auftragsgewissheit her alle strukturellen Fragen, auch alle Fragen, wie groß und wie gesellschaftlich einflussreich die Kirchen in Zukunft in Deutschland sein werden, in gewisser Weise relativiert werden. Und umgekehrt gesprochen, es ist dadurch natürlich auch eine gewisse Freiheit, man könnte sogar sagen, ein Spielraum der Freiheit im Hinblick auf die zukünftige Gestalt der Kirche gegeben. Das kann uns entspannen. Ja, es muss nicht alles so bleiben wie jetzt in struktureller Hinsicht, weil ja der Auftrag ist gewiss. Also der wird uns nicht genommen. Der kann uns wie so ein Kompass dienen. Mir ist das bei meinem ersten Besuch in Rom aufgefallen. Ich war damals noch nicht so besonders ökumenisch, war mehr kunsthistorisch interessiert, dass es unglaublich unterschiedliche Formen der Gestaltung des Christseins und der Kirchen gibt. Wir waren da zuerst, wie sich das für einen Evangelischen gehörte, in den Katakomben und haben uns aber dann doch auf den Petersplatz begeben, ist schon viele Jahrzehnte her. Und also einen größeren Gegensatz kann man sich ja eigentlich nicht denken, wie die Versammlungen in den Katakomben und dann die großen Bischofssynoden oder Papstmessen im Petersdom. Und was mich ehrlich gesagt mit dem Petersdom versöhnt hat, ich wusste damals noch nicht, dass er im Wesentlichen auf Michelangelo zurückgeht als Architekt, war, dass die Kirche kleiner erscheint, als sie in Wirklichkeit ist. Das hat mich mit ihr versöhnt. Ja, Michelangelo war so genial, war ja auch ein evangelischer Christ, wie wir heute wissen, und hat nur mit allerletzter Kraft sozusagen ist er der Inquisition entgangen, weil er mächtige Freunde hatte und auch rechtzeitig gestorben ist. Er hat natürlich irgendwie auch diesen Glauben in seinem Werk zum Ausdruck gebracht, zunehmend, wie wir heute wissen, erst seit einigen Jahren. Dritter Punkt: Existenzrelevanz des Evangeliums. Aus der reformatorischen Perspektive auf den Menschen kommt noch etwas anderes hinzu. Wenn es stimmt, dass wir Menschen von Gott geliebte und gleichzeitig zu rechtfertigende Sünderinnen und Sünder sind, dann bleibt das Evangelium von der voraussetzungslosen Annahme des Menschen durch Gott von zeitloser Aktualität. Egal wie groß das religiöse Interesse einer Gesellschaft ist, es wird immer Menschen geben, die sich in ihrer Sehnsucht nach Vergebung und Neuanfang vom Evangelium ansprechen lassen. Und es wird immer Menschen geben, denen Gott das Herz für sein Evangelium auftun wird. In der Corona-Zeit ist ja rausgekommen, es war vorher eigentlich schon den Eingeweihten klar, das Evangelium ist nicht systemrelevant. Das sollten wir uns, immer vor Augen stellen. In einer zunehmend säkularen Gesellschaft wird es das immer weniger sein. Ja, die 85%, die in Leipzig zu keiner christlichen Kirche gehören, die leben gut ohne das Evangelium. Jedenfalls merkt man nicht, dass sie es sehr vermissen würden. Ja. Aber es gilt doch alle Zeit, dass das Evangelium existenzrelevant ist. Das, finde ich, ist eine wichtige und hilfreiche Unterscheidung. Ich habe sie nicht selber gefunden, sondern ich habe sie von Wolfgang Huber übernommen. Das Evangelium ist und bleibt existenzrelevant. Vierter Unterpunkt noch, Zusammengehörigkeit von Kampf und Kontemplation. Das ist ja ein Begriff, oder es sind zwei Begriffe, die Frère Roger Schütz von Taizé entwickelt hat, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Taizé ist die älteste evangelische Kommunität überhaupt und heute ist sie ja mehr katholisch als evangelisch inzwischen, aber immerhin, sie ist ökumenisch immer noch und sie hat aber als evangelische Kommunität begonnen. Und Frère Roger, ihr Gründer und langjähriger Leiter, der hat einen Schwachpunkt des evangelischen Glaubens, auch des evangelischen Kircheseins entdeckt, dass über dem Gottesdienst im Alltag der Welt der liturgische Gottesdienst oder anders ausgedrückt die Anbetung, das Lob Gottes etwas in den Hintergrund geraten sind. Oder noch mal anders ausgedrückt, über der Liebe zum Nächsten ist die Gottesliebe doch arg vernachlässigt worden, jedenfalls in der Landeskirche. Wie das bei Ihnen ist, das weiß ich nicht so ganz genau, ja? Aber ich vermute, dass da doch sehr viel Ähnlichkeit auch besteht. Ja? Also das Engagement für die Welt und die Kontemplation, die müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden bei Martin Luther. Und das ist ja jetzt gerade an dieser Stelle ein unverdächtiger Zeuge. Denn er hat ja das Kloster verlassen, um in der Welt Christ zu sein. Aber er wollte übrigens in der Welt kein Christsein Leid, so wie Cola Leid leben. Das ist so ein Vorurteil. Im Gegenteil. Luther hat das Kloster verlassen, wie seine Frau, ja seine spätere Frau auch, um ihr Christsein im Alltag der Welt zu bewähren. Und das ist in mancher Hinsicht schwieriger als in einem Kloster. Ich hatte einen väterlichen Freund, der war Athos-Mönch, also in dieser letzten verbliebenen Mönchsrepublik in Nordgriechenland. Und ich war mal so ein bisschen am Liebäugeln, orthodox zu werden und da einzutreten. Und er hatte eine starke evangelische Prägung, für Orthodoxe ganz ungewöhnlich. Und er hat mir dann gesagt, ach, das würde er mir nicht raten können. Denn die eigentliche Bewährungsprobe des Glaubens, die würde doch eigentlich nicht bei Ihnen auf dem Athos in einer nur von Mönchen bewohnten Republik stattfinden, sondern in der Welt. Also im Berufsalltag. Das gesagt haben, trotzdem ist es auch nötig, die Stille, die Liebe zu Gott nicht zu vernachlässigen. Luther schreibt, gleich wie die Sonne in einem stillen Wasser gut zu sehen ist und es kräftig erwärmt, kann sie in einem bewegten, rauschenden Wasser nicht deutlich gesehen werden. Darum willst du auch erleuchtet und warm werden durch das Evangelium, so gehe hin, wo du still sein und das Bild Gottes ist gemeint, tief ins Herz fassen kannst, da wirst du finden Wunder über Wunder. Stammt übrigens aus einer Zeit, wo er längst nicht mehr im Kloster lebte, also wo er geheiratet hatte, Familie und so weiter. Finde ich bemerkenswert. Kampf und Kontemplation dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern sie sind wechselseitig aufeinander zu beziehen. Noch einmal Dietrich Bonhoeffer, im Gespräch mit ihm habe ich so meine Gedanken in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Er schreibt aus dem Gefängnis an seine Verlobte: Ich fürchte, dass die Christen, die nur mit einem Bein auf der Erde zu stehen wagen, auch nur mit einem Bein im Himmel stehen. Ich würde es rumdrehen, jetzt in unserem Zusammenhang, aber er wäre damit einverstanden. Ja, nur wer mit beiden Beinen im Himmel zu stehen wagt, wird auch mit beiden Beinen sich für andere zu engagieren vermögen, jedenfalls auf Dauer. Jetzt zum zweiten Punkt. 4 Merkmale der zukünftigen institutionellen Gestalt von Kirche und Gemeinde. Erstens, wir brauchen ein Bewusstsein der Selbstzwecklichkeit der Kirche. Das ist ein bisschen ein Wort, das wir so in der Alltagssprache nicht gebrauchen, stammt auch von Dietrich Bonhoeffer. Diejenigen von Ihnen, die Theologie studiert haben, die wissen wahrscheinlich, dass Bonhoeffer ganz am Ende seines Lebens im Gefängnis einen Entwurf für eine Arbeit, so heißt das, sollte ein Buch werden, hinterlassen hat. Da hat er die zukünftige Gestalt der Kirche, so wie er sie sich vorstellte, skizziert. Und da kommt eine berühmte Definition für Kirche. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ja? Aber das Interessante ist, dass er kurz vor seiner Inhaftierung gleichzeitig in der Ethik von der Selbstzwecklichkeit der Kirche geschrieben hat. Wie passt beides zusammen? Also Kirche soll Kirche für andere sein, aber gleichzeitig muss sie ein Bewusstsein ihrer Selbstzwecklichkeit haben. Ich denke, ganz einfach, nur eine Kirche, die sich ihrer selbst gewiss ist, kann ihren universalen Auftrag erfüllen, Menschen kraftvoll das Evangelium zu verkündigen. Wobei Selbstgewissheit, Unaufdringlichkeit und Unaufgeregtheit impliziert. Das heißt also, essentieller Bestandteil der christlichen Verkündigung ist der Ruf in die Gemeinschaft der Kirche, also in die christliche Gemeinschaft. Es gibt auf Dauer kein Christsein ohne christliche Gemeinschaft. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich im Gespräch mit meinen Freunden aus der ehemaligen DDR entdeckt habe. Sie haben die evangelische Kirche, die Landeskirche dort, die hat die Kirche in ihrer Bedeutung für das Überleben der Christen entdeckt. Ich habe viele Freunde, die hochintelligent waren, aber weil sie zur jungen Gemeinde gehörten, nicht studieren durften. Und sie haben das nur ausgehalten, weil sie zu mehreren waren. Sie gehörten eben zur jungen Gemeinde. Da haben sie sich gegenseitig stützen können. Sonst hätten sie ihren Glauben aufgegeben oder hätten jedenfalls gemogelt, um studieren zu können. Das gilt natürlich auch, wenn man Kinder hat, ohne eine Gemeinde, ohne Jungschar, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen heißt, oder Kinderstunde oder Art Konfirmandenarbeit, ist es sehr schwer für Eltern, ihren Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. Da braucht es eine Gemeinde, sonst wird das normalerweise nichts. Zweiter Unterpunkt, Kirche und Gemeinde als qualifizierte Minderheit. Sie haben schon gehört, dass ich doch mich durchgerungen habe zu der Überzeugung, dass die Christenheit in Deutschland auf einen Minderheiten Status zugeht. Sie sind das ja als Kirche gewohnt, ja, aber für die übrige Christenheit oder überhaupt für die Christenheit insgesamt ist das in unserem Land doch eine, ja, wie soll ich sagen, ein Paradigmenwechsel. Ich erinnere mich noch, als ich Kind und Jugendlicher war in Oberhessen, da war natürlich klar, da gehörten über 90% der Bevölkerung zur Kirche. Also die Kirche hat das Sagen gehabt in irgendeiner Weise. Und dass wir einmal in eine Situation kommen würden, wo wir immer mehr zu einer Minderheit werden, einer auch gesellschaftlich nicht mehr machtvollen Gruppe, das hätte sich damals, glaube ich, in den 1960er Jahren niemand vorstellen können. Warum nenne ich die Gemeinde oder die Zukunft der Gemeinde eine qualifizierte Minderheit? Mir ist das Wort qualifiziert wichtig, weil ich glaube, dass mit dieser qualifizierten Minderheit auch Chancen verbunden sein können. Zunächst einmal, dass die Kirche nicht mehr alles machen muss. Also wir können uns als Christen auf bestimmte Arbeitsbereiche konzentrieren, für die wir eine besondere Kompetenz besitzen. Und ich glaube, das gilt mutatis mutandis auch für eine Freikirche, dass sie sich beschränken kann, konzentrieren kann in ihrem Tun. Also in der Kirche, in der Landeskirche denke ich da an Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche, an Seniorenarbeit, an die seelsorgliche Begleitung von Menschen an den unterschiedlichsten Orten, an die Pflege der Kirchenmusik, jeweils mit Schwerpunkt auf der geistlichen Dimension. Es ist ja so, und das gilt, also die Freikirchen, verzeihen Sie, wenn ich das so offen sage, es ist aber soziologisch so, die sind so stark wie die Landeskirche. Wenn die Landeskirche stark ist, dann sind gewöhnlich auch die Freikirchen stark. Das ist nicht etwa umgekehrt, wie man denken könnte. Das hängt damit zusammen, dass auch die Freikirchen von der gesellschaftlichen Stützfunktion im Hinblick auf den christlichen Glauben profitieren. Und das werden wir in Zukunft immer weniger haben, eine gesellschaftliche Stützfunktion für das Christsein. Ja, bisher war es sogar so, dass die Gesellschaft so etwas wie kirchliche Zubringerdienste vollzogen hat. Ich komme aus einer Familie, wo es sicher keine Taufen mehr gegeben hätte, wenn nicht alle anderen ihre Kinder zur Taufe gebracht hätten. Und das erlebe ich jetzt im Osten Deutschlands ganz anders. Da lassen nur weniger als 50% der evangelischen Kirchenmitglieder ihre Kinder noch taufen. Und warum? Weil die gesellschaftliche Stützfunktion im Hinblick auf die Kasualien zurückgeht. Das gilt genauso für die Beerdigungen. Längst unter der Hälfte werden da noch beerdigt, der Kirchenmitglieder, weil es eben nicht mehr üblich ist, weil gesellschaftlich freie Redner, wenn überhaupt, bei Beerdigungen auftreten. Also insofern stehen wir vor einer Situation, wo Freiwilligkeit und Überzeugung im Hinblick auf den Glauben eine immer stärkere Rolle einnehmen werden. Da sind Sie ja als Freikirche eigentlich bevorzugt gegenüber der Landeskirche. Sie waren ja so angetreten, ja, Freiwilligkeit und Überzeugung als Zentrum. Ich weiß, in der zweiten und dritten Generation sieht es dann immer schon wieder anders aus. Ja. Aber trotzdem, hier muss die Landeskirche auf jeden Fall lernen. Wie kann es dazu kommen, dass die Freiwilligkeit und Überzeugung positiv ausgenutzt wird, sozusagen, als Voraussetzung des Glaubens. Noch etwas anderes zum Schluss dieses Punktes. Minderheit zu sein, muss nicht Ghetto bedeuten. Davor habe ich mich immer etwas gefürchtet, muss ich sagen. Aber ich habe an der DDR-Kirche gelernt, dass sie es geschafft hat, sich nicht ins Ghetto zurückzuziehen, sondern dass sie ihre Stimme auch bei gesellschaftlichen Problemen erhoben hat. Ich denke hier zum Beispiel an die Frage der Verweigerung des Wehrdienstes. Das war nur als einzigem kommunistischen Land Europas war das in der DDR möglich, Bausoldat zu werden. Und das war nur wegen des kirchlichen Engagements möglich. Oder denken Sie an die ökologischen Gefährdungen im Osten Deutschlands. Da gab es diese berühmte Umweltbibliothek. Da wurde in den Mauern der Kirche etwas für die Umwelt getan. Und schließlich auch angesichts von politischer Unterdrückung, von Wahlbetrug, haben die Kirchen maßgeblich dazu beigetragen, dass das aufgedeckt wurde. Also eine qualifizierte Minderheit zu sein, das muss weder heißen, dass wir ins Ghetto gehen müssen, noch muss es heißen, dass wir nicht qualifizierte Arbeit tun könnten in vielen Arbeitsbereichen. Und es kann uns sogar stärken im Hinblick auf Überzeugung und Freiwilligkeit. Denn bisher ist es immer noch so, dass bei vielen Menschen in Deutschland die Kirche irgendwie instinktiv mit Zwang, mit Obrigkeit, also jedenfalls nicht mit Überzeugung und Freiwilligkeit konnotiert wird. Dritter Punkt, die Zuordnung von Amt und Gemeinde. Nach dem Neuen Testament sind das hauptamtliche geistliche Amt und die christliche Gemeinde gleichzeitig entstanden. Jedenfalls ist das meine Überzeugung. Es gibt keine Gemeinde ohne Ämter. Ich glaube aber, dass beide sich gegenseitig bedingen. Das heißt für mich, dass natürlich der Normalfall wäre, dass jedes Gemeindeglied auch ein gewisses Amt, Ehrenamt ausübt. Und das wäre die Verwirklichung dessen, was Martin Luther und die anderen Reformatoren mit der Forderung vom allgemeinen Priestertum zum Ausdruck gebracht haben. Ich denke, das muss natürlich in Zukunft ins Zentrum rücken der Christenheit in Deutschland. Die Verwirklichung des allgemeinen Priestertums. Das wird vielen Pfarrern nicht gefallen, weil sie ja dann plötzlich mündige Gemeindeglieder haben, die ihnen auch theologisch zu widersprechen sich trauen. Aber ich meine mit mündiger Gemeinde etwas anderes als politisch wahlberechtigt. Ich meine damit eine geistlich mündige Gemeinde. Dieses allgemeine Priestertum, das ist ein besonderes Pfund, meine ich, mit dem wir als evangelische Christenheit in besonderer Weise wuchern könnten. Denn wir alle sind nach dem Neuen Testament doch von Gott durch seinen Geist begabt, auf unterschiedliche Weise. Aber die Aufgabe, so schwebt es mir jedenfalls vor, in Zukunft wird in den Gemeinden sein, die Begabungen der Gemeindeglieder ein Stück weit zu planen, sie zu entdecken, sie zu fördern und Möglichkeiten zu schaffen, dass sie eingebracht werden. Ich bin ja Hochschullehrer und habe ziemlich von Anfang an immer geguckt, wer ist von den Studierenden begabt, könnte man selber an der Universität lehren oder vielleicht auch in anderen Feldern der Kirche. Und ich bin darauf gekommen, weil mir mein Professor im zweiten Semester angeboten hat, er würde mich auf einer theologischen, also universitären Laufbahn begleiten und mich unterstützen. Er hat damals etwas in mir gesehen, was ich selber überhaupt nicht gesehen habe. Aber er war auch ein Planer des theologischen Nachwuchs und hat 60 Doktoranden durch das Examen gebracht. Ja, das hat dafür ein paar weniger Bücher schreiben können. Vierter Punkt noch, Kirche von unten. Aus der Notwendigkeit einer geistlich mündigen Gemeinde folgt, dass die Fokussierung vieler Reformprozesse auf Strukturfragen zugunsten der Orientierung an der Gemeinde und der gelebten Gemeinschaft, christlichen Gemeinschaft, grundlegend verändert werden muss. In der Landeskirche ist es ja so, dass in den vergangenen Jahren die Gemeinde vor Ort auf Kosten regionaler, übergeordneter Strukturen stark vernachlässigt worden ist. Und ich denke, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren noch verstärken wird, weil es ja immer weniger Hauptamtliche gibt. Und ich habe schon gehört, dass das ja bei Ihnen auch nicht sehr viel anders ist. Es ist keine Lösung, meine ich, zu immer größeren Einheiten zusammenzukommen. Gemeinschaft immer mehr zu Ende geht oder in den Hintergrund rückt. Eigentlich ist vom Neuen Testament her eine Umkehrung der Entwicklung nötig. Wir brauchen, jedenfalls in der Landeskirche, einen Paradigmenwechsel. Die kirchenamtliche Verabschiedung von der Vorstellung der flächendeckenden pastoralen Versorgung. Ich würde ja dazu übergehen, nur noch die Gemeinden zu erhalten, die lebendig sind. Ich gebe zu, das ist ein weiches Kriterium und es wird schwer fallen, all die Kirchen zuzunageln, in denen es keine lebendige Gemeinde mehr gibt. Aber ich sehe gar keine andere Lösung für die Zukunft. Wir haben unsere Kräfte überdehnt und da bleibt kein anderer Weg, als diese Überdehnung der Kräfte zurückzunehmen. Was ist die Alternative dazu, dass jedenfalls im landeskirchlichen Raum, aber bei Ihnen wird es dann ähnlich werden, dass ein Pastor, eine Pastorin dann plötzlich 15 Gemeinden hat und im Gottesdienst sitzen jeweils 2 bis 5 Leute. Das ist a. deprimierend für die Gemeindeglieder und es ist mindestens deprimierend und führt zu Burnout bei den Hauptamtlichen. Das ist auch ein Verschleiß. Ja, da würde ich mich umstellen. Also ich bin sowieso radikal an bestimmten Stellen und meine, wir müssen als Landeskirche von den Freikirchen lernen, dass wir diese riesigen Verwaltungsapparate, die wir immer noch haben mit dem Landeskirchenamt, dass wir die immer mehr zurückfahren. Das ist eine merkwürdige Entwicklung, dass in den letzten Jahrzehnten, wo es immer weniger Kirchenmitglieder gibt, die Verwaltungen immer größer geworden sind. Das ist natürlich im Staat genauso. Ja, da kann man es noch verstehen, weil wir mehr Menschen sind in Deutschland. Aber in der Kirche ist das eigentlich schwer verständlich. Ich würde das Geld, so wie Sie es glaube ich auch haben, in den Gemeinden zunächst einmal ankommen lassen und dann überlegen, wie viel Prozent und so weiter an übergeordnete Aufgaben fließen und natürlich auch, dass ärmere Gemeinden unterstützt werden. Jetzt noch mein letzter Punkt. Drittens, 4 praktische Konkretionen für den Gemeindebau. Das war ja eben auch schon ein bisschen praktisch, aber ich will es nochmal von 4 anderen Perspektiven versuchen. Zunächst erstens, es braucht in Zukunft verstärkt eine erfahrungsorientierte Spiritualität. Also ich sage es mal ganz schlicht, es bedarf der Notwendigkeit, dass Menschen, die zur Gemeinde gehören, Erfahrungen mit Gott machen. Ich habe mich in den letzten Jahren verstärkt mit mystischer Frömmigkeit und Theologie beschäftigt und da ist mir ein Zitat von Karl Rahner, das ist der bedeutendste Theologe, katholische Theologe des letzten Jahrhunderts gewesen, vor Augen gekommen. Der hat 1966 schon gesagt, der Christ von morgen, haben vielleicht manche von Ihnen schon gehört, wird ein Mystiker sein, jemand, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Es ist eigentlich unglaublich, dass der Konzilstheologe Karl Rahner, dass der sagt, 1966, wo die katholische Kirche eine machtvolle Institution in Deutschland gewesen ist, das ist auf tönernen Füßen, diese Macht der katholischen Kirche im Moment, 66. Es kommt eine Zeit, wo die gesellschaftliche Stützfunktion des Glaubens verschwinden wird. Und dann kommt es darauf an, dass Christen selber etwas mit Gott erfahren haben. Nur so werden sie als Minderheit überleben können. Das steckt dahinter. Er hat dann, ist natürlich gefragt worden, wie Mystik, das ist irgendwie so was Merkwürdiges. Was versteht er denn darunter, unter mystischer Frömmigkeit? Und da sagt er, wenn man unter Mystik nicht seltsame parapsychologische Phänomene versteht, sondern eine echte, aus der Mitte der Existenz kommende Erfahrung Gottes, dann ist dieser Satz sehr richtig und wird in seiner Wahrheit und seinem Gewicht in der Spiritualität der Zukunft, in Zukunft deutlicher werden. Also er hat dann nochmal nachgelegt, ja, die Zukunft der Kirche in unserem Land, ich würde sogar sagen, die Zukunft der Kirchen, der Christenheit insgesamt, wird davon abhängig sein, ob es bei uns Menschen gibt, die mit Gott Erfahrungen machen. Ich bin wirklich überzeugt, dass nur ein Christ, der selber etwas mit Gott erfahren hat, in Zukunft am Glauben festhalten wird. Die Bibel ist ja, wenn Sie sie mal so lesen, ein regelrechtes Kompendium von Gottes Erfahrungen. Ja, deswegen schreiben die da überhaupt etwas, weil sie Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Aber ich finde, dass wir uns da einreihen dürfen, ja, dass auch wir solche Erfahrungen machen können. Zweiter Unterpunkt, die Notwendigkeit einer individuell gestalteten, reflektierten Spiritualität. Das ist jetzt im Grunde genommen eine Vertiefung. Ja. Ich bin immer wieder ganz erstaunt, dass wir als theologische Fakultät so wenig an dieser Stelle investieren. Wir sind gut darin, die Studierenden, die zu uns kommen, ich sage es jetzt mal etwas provokant, wir sind gut darin, ihnen den mitgebrachten Kinderglauben zu destruieren. Aber wir sind sehr schlecht darin, ihnen zu helfen, manchmal auch unwillig, ihnen zu helfen, einen eigengeprägten, reflektierten, gestalteten Glauben zu entwickeln. Das ist unser großes Manko. Ja? Ich bin dafür, dass Menschen, die an die Universität kommen, mit Anfechtungen konfrontiert werden, auch geistiger Art. Sie müssen ihren naiven Kinderglauben, der allzu schnell ein regressives Moment hat, müssen sie in Frage gestellt werden. Aber dabei darf es natürlich nicht bleiben, sondern es geht doch darum, dass wenn sie Examen machen, dass sie dann einen eigengeprägten, reflektierten und gestalteten Glauben mitnehmen in die Gemeinden, über den sie dann auch reden können. Denn wie sollen sie anderen Menschen das Evangelium nahebringen, den Glauben nahebringen, wenn sie ihn selber nicht leben und vor allem auch darüber sprechen können? Das sind ja zwei unterschiedliche Stiefel, ich kenne. Ich bin auch nicht so gut darin, über meinen Glauben zu sprechen, so mit ganz normalen Menschen. Bei Vorträgen ist das leicht. Ja, aber das weiß ich mal von vielen Gemeindegliedern, die einen starken Glauben haben, aber nicht in der Lage sind, ihn mit anderen zu teilen. Das wird dann entweder irgendwie ganz peinlich, man wird rot im Gesicht, wenn man sie reden hört, oder sie sagen lieber gar nichts. Ja, beides ist schlecht. Man muss es lernen, über seinen Glauben zu sprechen gegenüber Menschen, die nicht glauben. Damit hängt der nächste Punkt und der übernächste Punkt noch, beide letzten Unterpunkte, unmittelbar zusammen. Die Notwendigkeit geprägter spiritueller Formen für die Vermittlung und Weitergabe des Glaubens. Auch das, denke ich, ist ein Punkt, der in Zukunft noch wichtiger werden wird als heute schon. Wie wird Glaube in einer Risikogesellschaft weitergegeben? Über geprägte Formen. Der Protestantismus und die Freikirchen sind in mancher Hinsicht an dieser Stelle noch stärker stigmatisiert als die Landeskirchen. Der Protestantismus hegt das Vorurteil, jede geprägte Spiritualitätsform ist eine tote Form. Ja? Also wenn immer das vorformulierte gleiche Gebet gesprochen wird, dann sind die meisten Evangelischen der Meinung, das ist ein totes Gebet. Da ist der Geist nicht drin. Da muss frei gebetet werden. Ja? Luther war viel schlauer. Luther war der Überzeugung, es gibt drei Formen des Gebetes und alle drei haben die gleiche Würde und stehen in einem Interdependenzzusammenhang. Erste Form des Gebetes, das vorformulierte Gebet. das Vaterunser vor allem für ihn. Obwohl er wusste, dass im Mittelalter, im Spätmittelalter, das Vaterunser der größte Märtyrer auf Erden ist, sagt er mal. Warum? Weil es zerklappert und zerplappert wird, geistlos. Ja, wird bis heute in der Beichte als Wiedergutmachung verstanden. Man muss dann 15 Vaterunser beten, wenn man einen schlechten Gedanken gegen seine Mutter hatte. Ja, das ist natürlich schrecklich, sowas. Das ist ein geistloses Geplärre, was dann rauskommt. Aber trotzdem ist er der Meinung, das Vaterunser ist essentiell für unser Gebetsleben, weil es wie ein Feuerzeug für das freie Gebet wirkt. Und dann ist Luther sogar der Meinung, es muss als drittes noch ein kontemplatives, ein hörendes Gebet geben, das der Heilige Geist im Herzen zu sprechen beginnt. Habe ich noch nie in der evangelischen Kirche gehört, ja, dass das Luthers Gebetslehre ist. Sieht man eine starke Verarmung. Ja? Luther hat viel mehr Gedanken gehabt, als die ihm folgende Kirche sie dann sich zu eigen gemacht hat. Also es bedarf geprägter, feststehender Formen zur Weitergabe vor allem des Glaubens auch an die nächste Generation. Aber wir brauchen geprägte Formen auch selber. Wenn ein Ehepaar sich zerstritten hat, ist vielleicht doch am Abend ein Vaterunser, ein gemeinsames möglich noch. Aber ein freies Gebet wird es nicht mehr sein. Aber das Vaterunser kann einem helfen, vielleicht wieder am nächsten Tag aufeinander zuzugehen. Also, und natürlich Zu-Bett-Rituale sind wichtig für das Gebet mit Kindern am Abend, ja, damit Kinder auch so hineinwachsen können in den Glauben. Oder auch Segensgesten. Ich war früher ganz gegen Segensgesten, muss ich zugeben. Als mir eine Freundin erzählte, die in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen ist, ihr Vater war Mathematikprofessor und er hat all seinen Kindern, es waren viele, jeden Morgen, bevor sie zur Schule gingen, das war der Vater, ein Kreuzeszeichen auf der Stirn, auf die Stirn gezeichnet. Und ich war ein bisschen skeptisch, aber sie hat mir dann erzählt, das habe ihr sehr geholfen und sie auf die Dauer dem christlichen Glauben geöffnet. So ein schlichtes Zeichen. Also man sollte Symbole und Rituale nicht verachten. Sie sind gerade in einer Risikogesellschaft eine wesentliche Hilfe für unseren Glauben. Und jeder von uns sollte solche feststehenden Rituale praktizieren. Es ist schon schlecht, wenn man sonntags überlegen muss, ob man zum Gottesdienst geht oder nicht. Dann wird man wahrscheinlich nicht gehen. Ja? Man muss es als Ritual haben, sonst wird es nichts. Jetzt noch der letzte Punkt, der letzte Unterpunkt und damit das Ende meines Referates, der ist mir nochmal wichtig, besonders wichtig. Ein zentrales Problem von Theologie und Kirche heute ist die Sprache. Je säkularer unsere Gesellschaft wird, umso schwieriger wird es sein, unseren Glauben so zum Ausdruck zu bringen, dass Menschen, die ihm fernstehen, eine Brücke zu ihm finden können. Schon Dietrich Bonhoeffer bemühte sich im Gefängnis um das Programm einer nicht religiösen Interpretation biblischer Begriffe. Er wollte eine neue religiöse, eine neue geistliche Sprache finden. Warum? Er war dort im Wesentlichen mit säkularen Menschen zusammen, die nichts mehr mit Glauben, mit Kirche zu tun hatten. Und auf diesem Hintergrund ist dieses neue Programm entstanden, einer nicht religiösen Interpretation biblischer Begriffe. Ich glaube, es ist ihm an einer Stelle gelungen, dieses Programm selber umzusetzen. Und Sie kennen den Text alle, von guten Mächten wunderbar geborgen. Da ist ihm das gelungen. Und ich gehe nachher noch ganz kurz drauf ein. Überlegungen von Jürgen Habermas, des Altmeisters der deutschen Philosophie, fordern die Religionen in unserem Land dazu auf, die Herausforderung anzunehmen, die eigenen religiösen Überzeugungen in eine für alle verständliche säkulare Sprache zu übersetzen. Also wir als Christen, so Jürgen Habermas, sollen von unserem Glauben so säkular reden, dass säkulare Menschen den Eindruck haben, das ist nicht völlig irreal, was wir sagen. Da ist was dran. Umgekehrt trägt Habermas den säkularen Mitgliedern der Gesellschaft auf, sich in religiöser Hinsicht als höher und lernfähig zu erweisen. Das ist eine unglaublich mutige Forderung von Jürgen Habermas, denn er bezeichnet sich selbst als religiös unmusikalisch. Trotzdem findet er, Religion ist wichtig und deswegen möchte er der Religion hier einen Dienst tun. Wir sollen nicht in unserem Ghetto bleiben, in unserer frommen Blase, sondern wir sollen darum uns bemühen, so geistliche Sachverhalte auszudrücken, dass religiös unmusikalische Menschen in unserem Land wenigstens einen Eindruck davon bekommen, da könnte was dran sein. Und ich denke, das ist eine wesentliche Aufgabe in Zukunft, dass wir als Christen, als Theologie, als Kirchen uns an diesem Vorschlag positiv beteiligen. Ich war 8 Jahre lang erster Universitätsprediger in Leipzig. Bevor wir wieder eine eigene Kirche hatten, waren wir zu Gast in der Nikolaikirche. Die kennen wahrscheinlich manche von Ihnen, davon ist ja da die friedliche Revolution ausgegangen. Ja. Wir waren immer nach dem Gemeindegottesdienst dran, um 11.15 Uhr, und dazwischen war eine Dreiviertelstunde Pause. Und was glauben Sie, was da passiert ist in dieser Pause zwischen den beiden Gottesdiensten? Da strömten die Menschen, die Besuchergruppen in die Kirche. Und wenn dann der Universitätsgottesdienst begann, da strömten sie wieder raus. Hat mich ins Nachdenken gebracht. Also offensichtlich haben Menschen Interesse an Kirche, wenn darin kein Gottesdienst gefeiert wird und nicht gepredigt wird. Ich muss Studierenden jedes zweite Semester das Predigen beibringen. Ja? Sie können sich vorstellen, dass das eine echte Herausforderung darstellt. Mir ist nämlich aufgefallen im Lauf der Jahre, dass die meisten so etwas wie religiöse Brühwürfel von der Kanzel austeilen. Das mag im pietistischen Schwarzwald möglich sein, ja? Wo sie eine Gruppe von einer Gemeinde vor sich haben, die die Bibel lesen regelmäßig, die also religiöses Vokabular drauf haben. Aber in einer Großstadtgemeinde ist das viel, viel schwieriger. Da können Sie nicht damit rechnen. Und wie ist es, wenn Sie einen Brühwürfel in den Mund nehmen? Den spucken Sie gleich wieder aus, ja? Ich kann noch ein anderes Bild nehmen, nämlich das Bild des Goldbarrens. Von unseren Kanzeln werden weithin in den Predigten Goldbarren ausgeteilt. Aber gehen Sie mal am Samstagvormittag mit einem Goldbarren in die Bäckerei, um einige Brötchen zu kaufen fürs Frühstück. Dann wird Ihnen die Bäckersfrau oder die Verkäuferin sofort sagen, tut mir leid, kann ich nicht rausgeben. Gehen Sie mal zur Bank. Das ist das Problem der Predigten heute, dass sie weithin Goldbarren oder Brühwürfel sind. An sich sehr gut, aber leider untauglich für das Alltagsleben. Und deswegen kommen die Leute auch nicht mehr. Ist nicht der einzige Grund, das ist klar, ist multikausal. Aber deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns um eine geistliche Sprachfähigkeit bemühen. Also wie kann, was wir in der Predigt weitergeben wollen oder im persönlichen Zeugnis, ist ganz egal, wie kann das ausgedrückt werden, in einfachen Bildern vielleicht, dass säkulare Menschen damit etwas anfangen können. Ich bin manchmal sogar der Überzeugung, vielleicht müssten wir in der Verkündigung der Poesie einen größeren Stellenwert einräumen. Sie wissen vielleicht, die Reformation hat weniger durch die Predigten als durch die Lieder ihren Siegeszug durch Europa angetreten. Ja? Luther sagt selbst, das Evangelium muss gesungen und gesagt werden. Singen und sagen ist für ihn, gehört beides zusammen. Also das Poetische ist entscheidend. Nennt er sogar zuerst singen. Ich denke, dass das ein Grund ist, warum viele Menschen die Paul-Gerhardt-Lieder, jedenfalls meiner Generation und älter, schätzen. weil da irgendwie ja, das Evangelium eher kompatibel mit dem Alltag verkündigt wird. Und das gilt in gewisser Weise für die jüngere Generation, auch für die Lobpreislieder. Auch wenn mir das nicht gefällt, ich finde sie oft flach. Aber ich muss das zur Kenntnis nehmen. Vielleicht letzter Satz, um zusammenzufassen. Für die Zukunft der Kirchen in Deutschland wird entscheidend sein, sich klarzumachen, dass der Glaube an Gott weder strukturell noch allein methodisch vermittelt werden kann. Er wird vielmehr an Menschen ablesbar, in deren Leben etwas von der Existenz Gottes sichtbar wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.